Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Jannik Sinner hat die US Open gewonnen und zum zweiten Mal einen Grand-Slam-Titel oder seine ersten beiden Grand-Slam-Titel in einem Jahr geholt. Das ist vor ihm Guillermo Vilas 1977 passiert, der auch seine ersten beiden Grand-Slams in einem Jahr geholt hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zu unserer letzten Ausgabe von den US Open hier bei Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Bevor wir anfangen, muss ich ein bisschen was loswerden. Ich habe gestern, es war mir sogar im Nachhinein, als ich geschnitten habe nochmal, habe ich schon gedacht, schneidest du es raus oder schneidest du es nicht raus? Ich habe gestern über mangelndes Feedback geklagt, habe so gesagt, wofür machen wir das denn, und habe so ein bisschen an die letzten Tage dann auch zurückgedacht, wenn man so 23:30 wir beide das aufgenommen haben, ich dann einen Wecker um 5 Uhr gestellt habe und dann noch den Rest dann zusammengestellt habe und so. Und wir haben heute in 12, 13 Stunden haben wir, ich glaube, 25 oder 30 Nachrichten bekommen. Und das waren alles sehr, 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 sehr nette Nachrichten. Und wir danken dafür, ich glaube, ich kann in deinem Namen sprechen, wir danken dafür sehr, was sehr häufig gesagt worden ist, dass man nicht so unbedingt die Zeit hat, die Grand Slams zu verfolgen und deswegen die Dailies einem ganz wichtig sind. Darüber freuen wir uns auch sehr. Und ich war schon fast wieder peinlich berührt, dass ich da gestern rumgeheult habe. Aber dieses Feedback hat extrem, extrem gut getan und dafür danke ich sehr. Und möchtest du noch was loswerden?
Ja, lass mal das so stehen, oder?
Lass mal so stehen, genau. Also, ganz tolles Feedback, vielen, vielen, vielen Dank. Und ich heule am Ende noch einmal rum. Dann aber, das wird aber gesittet sein. Wer war dein Lieblingspromi heute im Stadion?
Der Meister, bei dem ich mich aufgeregt habe, war Elon Musk.
Ja, ich auch.
Aber bei Travis Kelce habe ich gedacht, die sieht da schon ein bisschen ähnlich, ne?
Der kann aber auch alles tragen, Travis Kelce.
Ja, ich hatte auch erst gedacht, sie würde neben Stan Smith stehen. Aber der lebt überhaupt noch.
Ja, ja, der lebt. Der war auch der während der 14 dann. Tage da.
Also. Okay, aber erst habe ich gedacht, warum steht die denn neben dem? Weil irgendwie habe ich, glaube ich, nur den Schnurrbart und so gesehen. Ja. Und dann ging mir auf, dass es Kelce ist. Und dann habe ich gedacht, der sieht wirklich ein bisschen aus wie Andreas. Nur noch der Schnurrbart und Klar. Dann selbe Statur.
Ja. Ja, also wir sind eigentlich, also ich werde häufig auf der Straße angesprochen, Herr Kelce und so. Das passiert mir wirklich ganz, ganz häufig. Ich habe auch gedacht, Mensch, Taylor Swift und Travis Kelce im Stadion, Tennis is alive. Das war tatsächlich heute ein ziemlicher Aufmarsch der Stars. Matthew McConaughey mit seinem Stirnband, mit seinem USA-Stirnband, also das Flaggenstirnband, das war auch nicht schlecht. Und ja gut, Elon Musk, da habe ich mich dann doch ein bisschen auch aufgeregt. Aber sie waren heute alle da und Maria Sharapova so als irgendwie Promi Nummer 15 oder 20. Anna Wintour natürlich. Ich habe gedacht, Anna Wintour verschwindet wieder vom Tennis, wenn Roger Federer seine Karriere beendet hat. Aber die scheint wirklich großer Tennisfan zu sein. Ich bin ja mal in sie gelaufen in Melbourne.
Die ist auch nicht so groß, ne?
Nee, die habe ich übersehen damals. Andere Geschichte.
Der alte Tight End hat sie umgelegt.
Ja, genau.
Ja, die ist ja jetzt ja auch großer Paulini-Fan, ne?
Ja, also. Ja, wer nicht? Also. Eben. Das vorweg, der kleine Gossip noch. Jannik Sinner hat dieses Finale gewonnen bei den US Open mit 6:3, 6:4, 7:5 gegen Taylor Fritz. Und wir werden natürlich gleich noch über das Match in allen Einzelheiten sprechen. Aber Jannik Sinner hat, seitdem er letztes Jahr bei den US Open gegen Alexander Zverev verloren hat, hat er 7 Titel geholt auf Hartplatz, hat eine Bilanz von 55:5 auf Hartplatz seitdem und hat die beiden Hartplatz Grand Slams gewonnen. Das ist eine unglaubliche Statistik.
Ich gehe davon aus, dass er in diesem Jahrhundert nur Federer und Djokovic geschafft. Solche Zahlen, vor allem das 55:5, ist natürlich sehr beeindruckend. Also wenn man sich das mal anschaut, weil man hat es zwischendurch ein bisschen vergessen, weil die Sandplatzsaison relativ lang ist, dann kam der Rasen, dann kam noch Olympia. Aber außenrum hat er ja fast alles dominiert. Klar hat er auch mal eine Niederlage hier oder da eingesteckt, aber er hat sie alle geschlagen, alle großen Namen, hat sie teilweise mehrfach geschlagen. Und er hat sich ja wirklich nochmal weiterentwickelt über das Jahr. Und das Spannende ist, jetzt hat er hier die 3 Wochen in Cincinnati und New York nicht mal auf Höchstniveau gespielt. bin ich mir wirklich ziemlich sicher, dass da mehr geht und vor allem gegen Anfang des Jahres mehr. Und trotzdem hat er am Ende beide Titel ziemlich souverän nach Hause gebracht. Das ist ja das Erstaunliche. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er hier bei den US Open häufig ins höchste Level gehen musste und am Ende dann trotzdem souverän den Titel gewonnen.
Es gibt halt noch dieses ein oder andere Matchup, was ihm vielleicht noch nicht so liegt. Er hatte dieses ganz, ganz knappe Match in Cincinnati gegen Alexander Zverev. Aber ansonsten ist das, ist er im Moment so ein kleines bisschen auf einer anderen Stufe, gerade auf diesen Hartplätzen, als die anderen Spieler. Und du sagst es richtig, wir haben ja bis Indian Wells eigentlich quasi, haben wir mit offenem Mund dagestanden und die Saison von Jannik Sinner oder die letzten 6 Monate von Jannik Sinner seit diesem Turnier in Peking haben wir ja mit offenem Mund verfolgt, weil wir so unglaublich baff waren, wie sehr er die Konkurrenz beherrscht hat. Und dann kam wirklich dieser komplett lange Frühling und Sommer mit den Sandplatzturnieren und dann ja auch noch Olympia auf Sand. Und da hat sich das Ganze so ein kleines bisschen normalisiert, weil er auf Sand noch schlagbar ist und weil er auf Sand nicht dieses ganz Besondere hat. Ein bisschen umgekehrt zu Iga Świątek. Und dann hat er jetzt hier aber auf dem Hartplatz wieder alles gezeigt. Und das ja, und da müssen wir dann auch nochmal das erwähnen, auch mit diesen Nachrichten im Hintergrund, weil das ist vor den US Open rausgekommen und er hat dieses Turnier eigentlich fast nach Belieben beherrscht.
Man kann jetzt natürlich argumentieren, er hatte nicht den ganz großen Gegner abseits von Medvedev, den er schlagen musste. Nur kann ich mir, wenn ich jetzt aufs Feld drauf schaue, eigentlich nur vorstellen, dass ihn Alcaraz hier wirklich in Schwierigkeiten gebracht hätte. Djokovic war nicht in der Form, Zverev war nicht in der Form. In den Matches, die er gespielt hat, eben nicht mal von Medvedev sehr wirklich unter Druck geraten. Dafür war Medvedev dann auch zu schwach. Tommy Paul hat gut mitgehalten, aber es war dann keiner da, der ihn wirklich hat auch irgendwie nur anzählen können oder in Verlegenheit so richtig bringen können. Und das ist das Erstaunliche, dass er so ein Grundniveau erreicht hat. Und das war bei ihm nicht immer da. Es gab Zeiten vor 2, 3 Jahren, da hat er kaum Top-10-Siege geschafft. Da hat er kaum eine Konstanz auf der Tour hinbekommen. Und jetzt überragt er sie auf dem Hardcourt alle. Müssen wir mal gucken, bringt er das jetzt hier noch 1, 2 Jahre so durch? Es wäre natürlich absolut erstaunlich auf dem Sand. Und wahrscheinlich auf dem Rasen wird es immer ein bisschen schwerer fallen. Aber ja, er hat hier den Grundstein gelegt für eine ziemlich gute Karriere.
Er ist der 4. Spieler, dem es gelungen ist, beide Hardcourt Grand Slams in einer Saison zu gewinnen. Vorher hat es 3-mal Novak Djokovic geschafft, das letzte Mal 2023, 2004, 2006, 2007 Roger Federer und 1988 Mats Wielander. Ich habe mir nochmal das Jahr von Mats Wielander angeguckt, 88, dass der danach Motivationsprobleme hatte, war kein Wunder mit diesem Jahr 1988. Jannik Sinner hat sein Spiel auf ein neues Level gehoben. Trotzdem, ich glaube, so die ganz große Faszination rund um den Typen Jannik Sinner ist mit dieser Nachricht von vor den US Open so ein ganz kleines bisschen Argwohn gewichen, möchte ich fast sagen. Weil ich habe das Gefühl, ihm sind in diesen 2 Wochen nicht alle Herzen zugeflogen. Und er ist ja auch nicht unbedingt der übercharismatischste Typ. Vielleicht hat er da noch ein bisschen Potenzial, um da die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer zu gewinnen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass da alle in den letzten 2,5 Wochen ein kleines bisschen auf Abstand gegangen sind. Aber nur ein kleines bisschen.
Ja, ich würde auch sagen, die Faszination mit dem Typen war wahrscheinlich gar nicht so groß. Mit seinem Spiel und mit dem, was passiert, war ziemlich groß. Und ich habe jetzt nicht mehr so häufig seine Sonnencreme-Werbung gesehen. Wahrscheinlich haben alle andere die auch 100-mal gesehen. Irgendwie passt es ja ganz gut zu ihm. Ich glaube, so ist er echt, wie in der Werbung. Und ja, er wird wahrscheinlich lange brauchen, um das jetzt abzuschütteln. Ich glaube, die Leute sind ja auch aus unterschiedlichen Gründen enttäuscht, wie das Ganze verlaufen ist. Die Spieler und Spielerinnen, weil sie finden, dass es unfair war. Und auch viele Fans gucken sich an, finden es unfair war, dass er weiterspielen durfte. Ich glaube, die Leute ums Spiel herum sind eher enttäuscht, dass ihr, naja, ziemlich langweiliger, aber dafür Erfolg garantierender und ja, aus der deutschsprachigen Welt kommt und natürlich auch noch perfekt Italienisch sprechend und damit 2 riesige Märkte abdeckender Zukunftshoffnungsträger, der perfekt sich als Antidote eignet zu Alcaraz halt, in einen Dopingfall verwickelt gewesen ist und das färbt natürlich ab. Und wahrscheinlich wird es irgendwann vergessen sein, vor allem wenn er 10, 15 Grand Slams am Ende gewinnen sollte. Also ist immer noch unrealistisch, aber wenn er sie gewinnen sollte, ist wahrscheinlich vergessen. Und trotzdem bringt es halt das Image, was Tennis von sich transportieren will und wo er ja sehr gut reingepasst hat, ja, halt so ein bisschen dieser farblose Gentleman, gar nicht negativ, sondern er hat davor nicht sonderlich viele Ecken und Kanten gezeigt. Das ist jetzt halt in der Form nicht mehr da.
Die Ecken und Kanten hat allerdings auch Roger Federer Anfang seiner Karriere nicht gezeigt, wenn ich das richtig erinnere.
Ja, also Anfang ja schon. Da war ja der Schlägerzertrümmerer.
Ja,
und
ja, ja.
Aber als er dann anfing zu gewinnen.
Genau, genau. Also 2001 war er, also mit diesem Zopf und so, das fand ich schon ziemlich cool damals gegen Pete Sampras. Er ist danach ruhiger geworden, als er ab 2003 dann die Grand Slams gewonnen hat. Da ist er dann eine Zeit lang nicht langweilig gewesen, aber ist er sehr, sehr zurückhaltend gewesen. Die Leute haben sich halt an seinem Spiel so unglaublich erfreut. Und das könnte sein, dass es hier bei Jannik Sinner genauso laufen wird, dass die Leute sich erst an seinem Spiel erwärmen und dann sich vielleicht dann irgendwann wieder an den Typen erwärmen.
Naja, vielleicht braucht er halt auch ein paar Auftritte in der Vogue oder was weiß ich. Es hat ja bei Federer auch geholfen und verkauft dann auch Kaffeemaschinen in 10 Jahren, wer weiß es, ne? Würde alles passen irgendwie zu ihm.
Wenn er dann irgendwann nochmal mit dieser Strickjacke auf den Wimbledon-Court kommt wie Federer damals, dann hat er es geschafft, glaube ich. Jannik Sinner hat gegen Taylor Fritz in 3 Sätzen gewonnen und das Match ist vielleicht sogar etwas schneller erzählt, weil man hat es von außen gesehen, dass er der Bessere war. Aber wenn man jetzt in diesen ersten Satz geht, ja, Taylor Fritz war am Anfang unglaublich tight. Er kam überhaupt nicht richtig ins Spiel, hat sofort seinen ersten Aufschlag abgegeben, hat dann allerdings das Break zurückgeholt. Und trotzdem habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass Taylor Fritz etwas Besonderes braucht, um in diesem Satz eine Chance zu haben. Weil in allen Abteilungen, fand ich, war Jannik Sinner etwas besser. Und ich fand, dass er wenig zu überraschen war von Taylor Fritz. Und das ist Fritz im ersten Satz kaum gelungen.
Ja, also ich glaube, wir können festhalten, dass er nervös war, Taylor Fritz. Er hatte ja vorher gesagt, die große Nervenaufgabe war eigentlich das Halbfinale. Das war überstanden. Er konnte jetzt hier relativ befreit reingehen. Ich finde, das hat man jetzt so aber nicht gesehen. Und ich hatte das Gefühl, dass es ein relativ konfuser erster Satz auch war, weil Sinner wäre, glaube ich, zerwischen gewesen. Er hat ein bisschen zu viel gewollt in den ersten 7, 8 Spielen aus meiner Sicht. Da hat er ein bisschen zu viel aufs Tempo gedrückt, ist ja auch immer wieder in den Court hineingegangen und hat dann versucht, von da wirklich das Tempo zu machen und hat dann aber, glaube ich, Ende des ersten Satzes gemerkt, dass es eigentlich unnötig ist, dass er Fritz in einer gewissen Weise auch kommen oder dass er ihn kommen lassen kann und dass er trotzdem die Oberhand behält. Und das große Problem von Fritz war einfach im ersten Satz diese Aufschlagsquote. 38%, keine Chance gegen Sinner und wahrscheinlich auch nicht gegen viele andere Top-10-Spieler. Der Aufschlag ist so ein großes Ding für ihn in diesem Turnier gewesen und ist vielleicht auch das Einzige, wo er Sinner zumindest beim ersten leicht überlegen ist. Von der Grundlinie kann man vielleicht sagen, hält er mit. Bei allem, was mit der Bewegung zu tun hat, hat Sinner natürlich einen klaren Vorteil. Aber da hat sich Fritz dann selber am Bein gestellt. Und es war dann ja so, es gab eben das schnelle Break, dann hat sich Fritz das zurückgeholt und dann hätte er ankommen müssen in dem Match, damit der Satz und dann auch, was danach voll kompetitiver wird, als es am Ende war.
Was ich im ersten Satz noch vermisst habe, war so ein bisschen mehr auf Risiko zu gehen. Du hast es angesprochen, die Aufschlagquote war mies. Vielleicht auch deswegen, dass Fritz nicht das volle Risiko gegangen ist, weil er sich gesagt hat, ich muss in erster Linie erstmal meinen Aufschlag durchbringen. Er hat sehr, sehr viele Bälle in eine neutrale Position zurückgebracht und er hat sehr früh sehr viele Grundlinien-Rallies lang machen wollen mit Sinner. Und das ist ein Ding, da ist er auf jeden Fall der zweitbeste Spieler in so einem Match. Und das, fand ich, war im ersten Satz zu wenig mutig, wie er das gespielt hat. Fand ich jedenfalls.
Ich vermute, es hat wirklich mit dem Aufschlag zu tun gehabt, weil der ist ja auch immer so ein Indikator, wie ist es bestellt. Und wäre der gekommen, dann glaube ich, hätte er mehr einfache Punkte gehabt, dann hätte er einen anderen Rhythmus gefunden. Und für mich hat er hier Zeichen von ganz schöner Nervosität gezeigt. Und das ist ja auch völlig normal. Ich meine, er spielt zum ersten Mal ein Grand-Slam-Finale. Und man könnte jetzt sagen, Sinner war vielleicht auch ein bisschen nervlich angespannt. Aber ich denke, wir sind beide der Meinung, er hätte die ersten 15, 20, 25 Minuten für sich entscheiden müssen, Fritz, damit er hier realistisch eine Chance hat, das Match zu gewinnen. Und das ist ihm nicht gelungen.
Er hat die ganzen zwei Wochen von Scoreboard-Pressure gesprochen, Taylor Fritz, und das konnte er halt überhaupt nicht im ersten Satz, das war der einzige Satz, wo er erst als Erster aufgeschlagen hat, das konnte er kein einziges Mal wirklich ausüben. Er hat das einzige Mal wirklich geführt beim Stand von 3-2 und da hat danach dann Jannik Sinner seinen Aufschlag relativ klar gewonnen zum 3-3 und dann gab es das Break und dann gab es noch einen Break und von da an hat immer Sinner als Erster aufgeschlagen. Also die Scoreboard-Pressure, was er im Halbfinale gegen Francis Tiafoe noch angesprochen hat und auch im Achtelfinale nach dem Match gegen Casper Ruud angesprochen hat, das konnte er zu keiner Zeit in irgendeiner Weise durchbringen. Und war auch nie so, dass er so ein bisschen lockerer geworden ist, weil sein Aufschlag halt gut funktioniert. Das war im ersten Satz eben nicht. Und deswegen verliert er den ersten Satz mit 6-3. Auch im zweiten Satz war es erstmal relativ ausgeglichene Geschichte. Bis zum 4-4 passiert gar nichts. Auch Fritz hält seinen Aufschlag, deutlich bessere Aufschlagquote im zweiten Satz von Taylor Fritz. 78% hat er im zweiten Satz getroffen und das musste er dann ja auch. Das musste er dann ja auch, die Quote musste hoch und er gewinnt bis zum 4-4. Bis dahin hat Jannik Sinner sehr aggressiv retourniert, relativ nah an der Grundlinie stehen. Dann führt er 5-4 und geht beim Aufschlagspiel von Taylor Fritz relativ weit nach hinten. Und war danach nicht überwindbar von Taylor Fritz. Und der bekommt keinen freien Punkt mehr und gibt das Spiel zu 15 ab und verliert 6-4. So richtig viel mehr gibt es zu dem Satz gar nicht zu sagen, oder was ist dir aufgefallen?
Na, also erstmal war es natürlich beeindruckend, dass Fritz reingekommen ist, dass er die Quote erhöht hat, dass er dann ein Teil des Matches war, dass er sich in den Ballwechseln auch besser behauptet hat und trotzdem, wenn man im Nachhinein drauf schaut, war er wahrscheinlich den Satz über der ganze Zeit über der zweitbessere Spieler. Und es bleibt natürlich in Erinnerung dieses Aufschlagspiel beim 4-5, denn da kommt die Quote dann nicht in demselben Maße. Und was eigentlich passiert ist ja, es sind relativ neutrale Ballwechsel und er zuckt aber jedes Mal als erstes. Also da war eine Rückhand drin, die im Netz gelandet ist. Ich meine, da war eine Vorhand, die ein Stückchen im Aus war. Und das sind Schläge, die ihm über den Satz gelungen sind und die dafür gesorgt haben, dass er den Druck höher halten konnte. Aber in dem Moment, als wirklich drauf ankam, ist es halt passiert. Und Sinner war dann natürlich hellwach, du hast schon angesprochen, er hat dann die Return-Position angepasst. Er hat in dem Satz vor allem drauf geachtet, keine Fehler zu machen. Dieser eine Unforced Error ist natürlich spektakulär. Aber er hat die eine Chance, die da war, super konzentriert für sich genutzt. Und das war ja beeindruckend, kann man nicht anders sagen, was Sinner da gemacht hat. Und Fritz hat keinen schlechten Satz gespielt, aber er hatte dann auch nicht das Besondere im Angebot, wo er dann seinerseits Sinner in Bedrängnis hätte bringen können.
Das Match war zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt das Hochklassigste. Wir haben relativ lange Rallyes gesehen, wir haben klare Aufschlagspiele gesehen, wir haben freie Punkte von Taylor Fritz gesehen im zweiten Satz. Wir haben allerdings auch einen sehr souveränen und nüchtern spielenden Jannik Sinner gesehen, der gar nicht so viel zaubern musste, um seine Aufschlagspiele durchzubringen. Im dritten Satz erst, da sind die Zuschauerinnen und Zuschauer etwas aufgewacht. Im ersten Spiel, da musste Jannik Sinner ein 0-40 aufholen und hätte Fritz das Break geholt, dann hätte er gleich im ersten Aufschlagspiel so ein kleines bisschen Rückenwind vielleicht gehabt. Und dann geht es bis zum 3-3 weiter und da holt sich Taylor Fritz das Break. Und das, nachdem er vorher ein 15-40 aufgeholt hat. Und diese 10 Minuten, das waren die besten Minuten von Taylor Fritz, das waren die besten Minuten vom Publikum und das waren vielleicht auch die besten Minuten des Matches.
Ja, also ich habe ohne Ton geschaut, von daher habe ich nur visuell gesehen, wie das Publikum reagiert hat, kann dazu jetzt also nichts sagen. Aber von der Leistung her war es ziemlich spektakulär von Fritz. Ich habe jetzt gerade auch nochmal geschaut, in den ersten beiden Sätzen war er zusammen 7-mal am Netz, im dritten Satz war er 12-mal am Netz, hat er auch 9 von 12 Punkten gewonnen und gefühlt war er 8-mal in diesen beiden Spielen am Netz. Also da hat er dann ja wirklich eine Offensive gefunden, die so ein bisschen an das erinnert hat, was Pegula gestern in ihren wunderbaren 10 Minuten geschafft hat. Match war ja auch ein klein bisschen ähnlich, abseits vom ersten Satz. Und das fand ich, war wirklich dann beeindruckend gespielt von Fritz. Und da hat er auch zu Recht, finde ich, dann wirklich die Unterstützung bekommen. Denn das war spektakuläres Tennis. Das war ein bisschen außerhalb der Komfortzone von dem, was Fritz, glaube ich, anbieten will. Aber es war auch der Satz, glaube ich, wo er das schaffen musste. Also wir haben hier wieder keinen Punktverlust von Sinner hinter dem ersten Aufschlag, aber eben auch nur 40% erste Aufschläge. Und dann muss der Satz eigentlich an Fritz gehen. Und er hat dann ja auch die Grundlage gelegt. Und dann kam der Scoreboard-Pressure einmal andersrum. Und er hat dann seinen eigenen Aufschlag bei 5-4 nicht durchbringen können. Aber du hast schon angesprochen, das waren auf jeden Fall sehr beeindruckende Minuten von ihm.
Bis zum 5-3 hat er dann, oder zum 5-3 konnte er seinen Aufschlag halten und dann bei 5-4. Vielleicht gehen da auch ein kleines bisschen die Gedanken durch den Kopf, weil das war kein gutes Aufschlagspiel. Da ist er auch wieder ein bisschen fest geworden. Und es war am Ende so, dass sich Sinner sofort das Break zum 5-5 dann holt. Und bei 5-6 war dann zu viel Druck dabei und Fritz hatte nicht mehr die Chance und verliert mit 5-7. Eine Statistik möchte ich noch gerade, die habe ich eben vergessen zu erwähnen. Ein Unforced Error von Jannik Sinner im zweiten Satz.
Ja, also super spektakulär und natürlich die Grundlage für seinen Satzgewinn. Und ja, das, was er natürlich kann, ne? Also die Vorhand gibt ja sowieso im Moment sehr wenig Fehler her. Die hat vielleicht nicht mehr so einen geraden Strahl drin, wie es noch bei den Australian Open war, wo es extrem spektakulär war, wo er die Gegner wirklich vom Court gedrängt hat damit, aber er hat ein bisschen mehr Topspin aus meiner Sicht drin und das bringt eine gewisse Sicherheit und sorgt dafür, dass er da. Und wahrscheinlich ist es dann am Ende auch der entscheidende Faktor für den Sieg beim Turnier gewesen, dass er das für sich entschieden hat durch eine Vorhand, die nicht mehr so spektakulär aussah wie in Australien, die aber das Turnier beherrscht hat und am Ende wahrscheinlich jetzt auch der beste Schlag des Turniers war.
Taylor Fritz wurde bei der Siegerehrung wurde gesagt, ja, du wirst sicherlich noch die Chancen bekommen, Grand Slams zu gewinnen. Und er hat gesagt, na, vielleicht habe ich nächstes Jahr die Chance. War das vielleicht die goldene Chance für Taylor Fritz, mal einen Grand Slam zu gewinnen? Ich meine, die Frage stellen wir ja auch bei Alexander Zverev fast jedes Turnier. Ne? Das ist
ja, also ich meine, Zverev ist 2 Jahre älter, Pegula, über die hat man gestern auch gesprochen, ist 4 Jahre älter. Ist natürlich schon ein Unterschied. Theoretisch müsste Fritz jetzt so die 4 Jahre, also so zwischen 26 und 30, war über lange Zeit so die goldene Periode für jeden Tennisspieler oder Spielerin. Also ganz früher, als sie natürlich gefühlt mit 25 alle zurückgetreten sind, nicht, aber so in den modernen Zeiten, also in der Theorie schon, dass Fritz jetzt hier einen raushaut, ist halt die Frage, ob ihm das nochmal gelingt, dass er so viele gute Gegner hintereinander besiegt. Und ich glaube, es wird ihm gut tun, dass Djokovic wahrscheinlich jetzt nicht mehr in jedem Turnier vor der Tür steht, durch die er möchte. Aber ist die Frage, kann er Alcaraz besiegen, kann er Sinner besiegen? Das ist die große Frage, nicht nur für ihn, das ist auch für alle anderen. Und gegen die um ihn rum sieht er ja ziemlich gut aus, aber gegen die beiden halt noch nicht. Und boah, ich würde da jetzt nicht drauf setzen, dass ihm das klingt, ne?
Ich möchte einmal gerade dir widersprechen, weil Taylor Fritz ist nur 6 Monate jünger als Alexander Zverev.
Oh, sieh einer an. Ich hätte jetzt echt gedacht, der ist 26 und Zverev 28.
Weil die beide 97 geboren und Alexander Zverev am 20. April, das ist leider ein Datum, was man in Deutschland nicht so schnell vergisst, und Taylor Fritz am 28. Oktober 97. Und das ist mir jetzt gerade aufgefallen, weil mir meine Frau das erzählt hat und hat gesagt, sag mal, kannst du Philipp sagen, dass Taylor Fritz gar nicht so viel jünger ist als Alexander Zverev? Das hast du nämlich einmal schon gesagt hier im Podcast in diesen 14 Tagen. Und jetzt ist es mir heute auch aufgefallen. Es sind wirklich nur 6 Monate.
Ich hab auch schon meine Größe, mein Gewicht mit ihm verglichen. Das stimmt allerdings beides. Auf den Zentimeter und auf den Kilo. Also da habe ich immerhin richtig geraten, beim Alter offensichtlich nicht.
Ihr seht beide auch gleich fantastisch aus. Es bleibt für Taylor Fritz ein wirklich großartiges Turnier hier. Er hat ein super Turnier gespielt und es ist ja auch eine Geschichte, vielleicht hat man ihm so einen Finaleinzug und Finallauf gar nicht mehr so richtig zugetraut, weil es gibt die offensichtlichen Schwächen, dass er sich nicht vielleicht gut genug bewegt, aber er hat meiner Meinung nach hier ein enorm nervenstarkes Turnier gespielt und seine Klasse auch immer wieder unter Beweis gestellt. Und was ich fand, was er in diesem Jahr sehr gut gemacht hat, ist, dass er sich auf verschiedene Gegner auch eingestellt hat und nicht nur stumm seinen Plan oder stumpf seinen Plan durchgezogen hat, sondern wirklich versucht hat, auch mal andere Dinge zu machen, mal einen Stop einzustreuen. Er hat selber gesagt, dass er am Stop so gearbeitet hat, dass er mal Surf and Volley gespielt hat. Und das fand ich, war bemerkenswert für einen Spieler, der in einem Alter ist, wo man nicht mehr so viele Verbesserungen sieht bei Spielern.
Ja, und was halt auch cool ist, dass er am Ende eben wirklich der erste Satwadek gewesen ist, der ein Grand Slam-Finale erreicht hat. Und er ist nicht der talentierteste von denen, die durchgekommen sind und jetzt gerade durchkommen, aber ist der beste über die letzten Jahre gewesen, der konstanteste. Ihm geht das Spektakuläre ab. Er hat jetzt nicht die Ausstrahlung von Tiafoe, auch nicht von Shelton, vielleicht nicht mal von Tommy Paul, aber er hat konstant Resultate gebracht. Und dass er dann derjenige ist, der sich das Grand Slam-Finale gesichert hat, ist ja passend. Und ich glaube, dass jemand wie Ben Shelton ihn wahrscheinlich überholen wird, was die Karriere angeht. Aber es war sicherlich ein wichtiges Ausrufezeichen für ihn, dass er das setzen konnte. So sehr er seine Landsleute da garantiert auch mag, die sind ja alle zusammen hochgekommen, aber das muss ja an ihm gekratzt haben, dass er der Einzige war, der nicht mal ein Halbfinale von denen hatte.
Ja, und er war der Erste, der von denen auf die große Bühne gekommen ist und ist von allen überholt worden. Tiafoe hat ein Halbfinale, Korda hat ein Halbfinale, Shelton hatte ein Halbfinale und Tommy Paul hatte ein Halbfinale, also es war, oder Viertelfinale auch, es war halt schon so, dass er links und rechts so ein bisschen überholt worden ist und der eigentlich der Vorreiter sein sollte, Taylor Fritz, der war so ein bisschen hinten rübergefallen und jetzt ist er halt da und ich bin sehr gespannt, wie er jetzt umgehen wird mit dem Herbst und dann Richtung Australian Open, weil dort wird der Fokus dann deutlicher sein bei ihm als bei anderen Spielern, weil er jetzt das unter Beweis gestellt hat, dass er großes Talent hat und dass er auch ins Finale kommen kann.
Ja, ich glaube, was wir bei ihm festhalten können, der holt halt das Maximum raus, aus dem, was da jetzt, also das kann man ihm ja in keinster Weise unterstellen. Also ich glaube, der erfüllt sein Potenzial am Ende ziemlich genau und vielleicht holt er mal ein World Tour Finals oder so. Ich kann mir ihn noch nicht als Grand-Slam-Sieger vorstellen. Konnte ich gestern mehr als heute. Jetzt nach dem Finale eher nicht. Und super Sache für ihn. Und ich glaube, wenn er jetzt irgendwie in 5 Jahren oder so seine Karriere beendet, vielleicht sind es auch erst in 10, dann ist das vermutlich der Höhepunkt gewesen. Aber dann kann er da doch vollkommen glücklich drauf schauen. Wir hatten am Anfang angesprochen, wer alles gekommen ist. Und ich glaube, einige von denen wären nicht gekommen, wenn dann ein Amerikaner nicht im Finale gestanden hätte. Also alles, glaube ich, in Ordnung und kann er sich wahrscheinlich auch nicht viel vorwerfen.
Das waren die US Open 2024. War es eine 2-?
Ja, ich hatte darüber nachgedacht, du kannst die Frage wahrscheinlich viel besser als ich beantworten, du warst ja viel näher an der ganzen Sache dran. Also ich war ja um einiges weiter entfernt. Also von daher so ein Gefühl fürs ganze Turnier habe ich nicht. Wenn ich jetzt so drauf schaue, es werden, glaube ich, nicht sonderlich viele legendäre Matches in Erinnerung bleiben. Es ist ein Turnier gewesen, bei dem es halt so ein bisschen vorwärts gegangen ist. Wir dann auch zwei Sieger am Ende hatten, die wahrscheinlich noch mehr Grand Slams gewinnen werden. Also es hat so ein bisschen die Tennisgeschichte fortgeschrieben, ohne dass jetzt, glaube ich, was Legendäres passiert ist. Also 3+3, irgendwie sowas.
Ich wäre jetzt bei einer 3 gewesen, weil es sind so mehrere Faktoren, die meine Benotung hier beeinflussen. Auf der einen Seite war es, ich glaube, bei relativ vielen, nicht nur Beobachtern, sondern auch Spielerinnen und Spielern nach diesem Jahr so eine kleine Erschöpfung zu sehen. Wir sind noch nicht ganz lange aus der Pandemie heraus. Es war jetzt ein wirklich volles Jahr, zusammen dann auch mit Olympia. Wir haben die ganzen Masters 1000 Turniere gehabt. Wir haben in Europa einen fiesen Frühling gehabt, sodass dann auch nicht unbedingt das Spielen immer Spaß gemacht hat. Und ich glaube, es war vielen Spielerinnen und Spielern anzusehen, dass die Saison extrem lang jetzt schon ist. Und deswegen fühlte sich das alles nicht so richtig gut an. Vor allen Dingen, weil wir mit den Olympischen Spielen ja auch nochmal so ein richtiges Highlight hatten, was ein fantastisches Turnier war. Das war so das Erste, das ein kleines bisschen Müdigkeit war, fand ich. Dann fand ich, dass die Matches nicht unbedingt immer das gehalten haben, was sie versprochen haben. Ich habe ein paar Matches kommentiert, wo ich gedacht habe, da freue ich mich jetzt aber so richtig drauf. Medvedev gegen Sinner zum Beispiel, da habe ich gedacht, wow, das könnte ein richtiger Kracher werden. Es war am Ende nur in einem vierten Satz der Kracher. Also die Matches haben, es gab kein memorables Match. Wir sagen ja immer, es braucht dieses eine große Match, wo man noch Wochen und Monate hinterher darüber schreibt und spricht. Und vielleicht sprechen wir am Ende des Jahres in unserem Jahresrückblick nochmal über das Finale hier von diesen US Open von den Frauen. Aber über viel mehr werden wir, glaube ich, nicht sprechen. Und dann muss ich dann auch nochmal dazu sagen, und jetzt kommt meine Heulerei nochmal zum Ende. Ich habe vor 10 Jahren die US Open besser verkraftet als jetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, für den Biorhythmus sind die US Open die Hölle. Also ich bin ja in den letzten Jahren immer bei den Australian Open vor Ort gewesen, deswegen kann man sich darauf einstellen. Frankreich und Wimbledon ist eh kein Problem, weil gleiche Zeitzone, beziehungsweise eine Stunde früher. Aber die US Open sind wirklich extrem anstrengend und das hat das Ganze vielleicht so ein kleines bisschen dann verwässert und meine Note etwas schlechter gemacht. Das Turnier ist, es wird nicht hängen bleiben, diese 2024er Ausgabe der US Open.
So ist es manchmal.
Ja, so ist es manchmal. Aber was cool war, ich durfte wieder für Sport Deutschland TV kommentieren und das Match Djokovic gegen Popperin, das werde ich am Ende des Jahres bei meinen Top 3 Matches des Jahres auf jeden Fall dabei haben, bei meinen selber kommentierten Matches. Ich schreibe ja jedes Match auf, was ich kommentiere. Und das wird sicherlich unter den Top 3 Matches sein dieses Jahr, weil mit so einem.
Du machst jetzt auch Davis Cup an der Woche, glaube ich, ne?
Ja, ich mache Davis Cup die Matches gegen Deutschland gegen Chile und Deutschland gegen die USA am Donnerstag und am Samstag auf dem Tennis Channel. Die werde ich kommentieren und zusammen mit Christopher Kaas. Und ja, da wird es dann auch weitergehen. Tennis Never Stops, Guadalajara geht jetzt auch nächste Woche bei der WTA los. Und wir werden uns wahrscheinlich erst nach
dem Laver Cup. Auf jeden Fall nach dem Laver Cup.
Nach dem Laver Cup melden. Ich bin beim Laver Cup.
Da bist du auch vor Ort, ne?
Genau, da bin ich auch vor Ort. Und da werden wir uns danach auf jeden Fall melden mit einem neuen Podcast. Das war's mit der heutigen Ausgabe von den US Open, vom US Open Finale der Herren. Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram, Blue Sky, Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die möchte ich auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun. Per PayPal und per Steady ist das möglich und die Links dazu sind in den Shownotes. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank für das Downloaden der Ausgaben, für das zahlreiche Feedback heute. Das war wirklich ganz toll. Darüber haben wir uns sehr, sehr gefreut. Und ansonsten können wir nur sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.